Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und ich freue mich heute sehr und ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Frau Dr. Maike Zöger, die geballte Kompetenz in Geisteswissenschaften. Hallo Maike.
Hallo Sonja, schön, dass ich hier sein darf.
Gerne. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Maike Zöger, ich wohne in Hamburg und ich bin Trauerrednerin. Ich bin auch Trauerrednerin und deswegen bin ich ja heute hier. Das ist eine ganz wunderbare Aufgabe, an die ich durch Zufall geraten bin. Ich sage immer, die Aufgabe hat mich gefunden. Ich habe das gar nicht gesucht, sondern es kam auf mich zu. Anfangs habe ich das nämlich für Freunde gemacht. Wenn Eltern verstorben sind oder Bekannte, dann habe ich das in dem Fall gemacht, in dem ich nicht allzu sehr persönlich selbst betroffen war. Also ich konnte das immer dann machen, wenn ich nicht selber so traurig war.
Ja.
Und dann ist es mehr geworden. Und jetzt mache ich das im Hamburger Raum für verschiedene Bestattungsinstitute und mache das sehr, sehr gerne.
Ja, jetzt habe ich dich ja vorgestellt als geballte Power der Geisteswissenschaften. Magst du uns kurz erzählen, was du so alles studiert hast? Weil mich hat es sehr beeindruckt.
Ja, ich habe Germanistik studiert, also deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, Philosophie, Geschichte und Politologie. Und ich habe mich auch immer schon nebenbei für Rhetorik interessiert und habe während des Studiums zum Beispiel noch den großen Walter Jens kennenlernen dürfen, persönlich den Rhetorikprofessor aus Tübingen.
Okay.
Und das auch das gehört zu meinen Ausbildungen. Also ich mache durch die Ausbildung sehr, sehr viel was mit Sprache und was mit Literatur und Philosophie zu tun hat.
Und da passt Trauerrednerin natürlich gut rein.
Ja, genau, genau. Ja.
Wie bist du damals auf deine Studienwahl gekommen? Also was hat dich beflügelt, diese Kombination zu studieren?
Das wusste ich schon als Schülerin. Ich wusste es sogar schon als kleines Mädchen, dass ich irgendwas mit Büchern machen möchte. Ich habe gelesen wie eine Verrückte. Bei uns kam, ich komme aus Braunschweig, da kam immer der Bücherbus in unseren Stadtteil. Den hatte ich irgendwann durchgelesen. Dann bin ich weiter in die öffentliche Bücherei in die Innenstadt. Ich habe immer viel gelesen und das tue ich auch heute noch und ich kaufe auch unglaublich gerne Bücher. Und somit hatte ich dann auch Deutsch L-Kurs, hieß das damals, Leistungskurs. Ich hatte tolle Deutschlehrer und Lehrerinnen, die mich an die Literatur rangebracht haben, an das, was uns das geben kann. Und ich wusste immer, mein Studienfach wird Germanistik-Promotion sein und noch was dazu.
Und noch was dazu.
Genau.
Kamen noch diverse dazu.
Ja, genau.
Das heißt, ich stelle mir deine Wohnung vor mit einer Riesenbibliothek an Büchern.
Ja, das stimmt. Ich habe Bücherregale in verschiedenen Räumen. Einen Raum, der fast nur aus Bücherregalen besteht. Und ungefähr habe ich mindestens 3000 Bücher zu Hause.
Ah, toll.
Ja.
Ich habe eine Freundin, die hat sich gerade ein ganz richtig cooles Bücherregal gekauft mit ihrem Mann zusammen. Das sieht jetzt richtig klasse aus. Mhm. Und ich stehe jedes Mal davor und denke, wie cool ist das denn? Ich bin neidisch. Aber meine Wohnung geben diesen Platz gar nicht her, also, die ich bis jetzt hatte.
Ja, aber immerhin, dann machst du dir ein schönes Eckchen mit deinen Lieblingsbüchern und die, also meine Bibliothek ist ja auch meine persönliche Geschichte.
Ja.
Also die Bücher, also zumindest das, was drinsteht und das, was ich mitgenommen habe und das, was ich erinnere daraus, das ist ja auch mein Leben, Teil meines Lebens.
Ja. Wenn du als Trauerrednerin unterwegs bist, welche Herausforderungen hast du da?
Ich sehe erstmal keine. Ich sehe wirklich erstmal keine. Ich gehe zu Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, denen jetzt ein schwerer Verlust widerfahren ist. Und ich habe erstmal gar keine Aufgabe, außer die Menschen anzugucken, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zuzuhören. Das heißt, ich muss natürlich eine gewisse Souveränität ausstrahlen, wenn ich da hinkomme. Aber es geht erstmal darum, nur aufzunehmen. Meine Aufgabe ist einfach erstmal nur da zu sein, überhaupt da zu sein. Und eine gewisse Solidarität mitzubringen, weil mir auch genau das schon passiert ist. Ich habe auch sehr, sehr geliebte Menschen schon verloren in meinem Leben. Und ich weiß, dass so ein Verlust jedes Mal was Schreckliches ist und was ganz Individuelles. Und deswegen einfach da zu sein, auch mal ruhig zu sein und den Menschen ihren Raum zu geben. Das Schöne ist an meiner Aufgabe, es geht erstmal überhaupt nicht um mich. Mhm. Sondern es reicht einfach erstmal nur meine Anwesenheit. Und dann gucken wir weiter.
Ja, anders als heute. Heute geht's um dich.
Ja.
Du hast mit Sicherheit schon eine ganze Reihe an Menschen begleitet dabei auf Trauerfeiern als Trauerredner. Stehst du mit einigen noch in Kontakt?
Ja. Ich habe sogar eine sehr, sehr gute Freundin gewonnen bei einer Trauerfeier in diesem Prozess. Das ist eine ältere Dame, die ist jetzt inzwischen über 80, die wohnt bei mir in der Gegend.
Ja.
Und ich habe vor ungefähr 7 Jahren die Trauerfeier ihres Mannes gestaltet. Und wir haben Gemeinsamkeiten festgestellt und haben uns danach dann wieder und wieder getroffen und heute sind wir Freundinnen. Über eine Generation hinweg übrigens
ja.
Auch. Ich bin ja jetzt über 50 und sie ist 30 Jahre älter als ich. Ja, so stehe ich in Kontakt. Ich stehe aber auch in Kontakt insofern, als ich von einigen Familien ein zweites oder drittes Mal gefragt werde. Ja, das passiert sogar inzwischen sehr häufig, weil ich das schon so viele Jahre lang mache. Da gibt es sowohl Empfehlungen von Freunden und anderen Familien. Es sind aber auch wirklich Familien, denen ich jetzt inzwischen schon 2 oder 3 Mal begegnet bin.
Ja,
weil sie mich wieder gebeten haben.
Das heißt, beim ersten Mal war vielleicht sogar das Familienmitglied mit am Tisch, was dann verstorben ist.
Ganz genau, ganz genau. Und dann kommt genau das in den Gesprächen vor. Dann sage ich, vor 3 Jahren, da saß ich hier ja noch mit ihrem Vater, da war er ja noch dabei. Genau das, das sind auch berührende Situationen.
Ja.
Ja.
Das heißt, du kannst dann auch ein bisschen von deinen Erinnerungen aus dem Gespräch mit einfließen lassen.
Ja, das kann ich. Das kann ich, weil ich mich selber oft noch, zumal ich dann in denselben Räumlichkeiten ja auch meistens bin, an das Gespräch erinnern kann, wenn ich da bin. Und dann sehe ich das noch vor Augen und dann habe ich manchmal sogar noch Zitate oder ganz bestimmte Eigenheiten dieses Menschen in Erinnerung.
Mhm. Ja. Als ich in Kontakt gekommen bin mit der Bestatterbranche, warst du meine erste Trauerrednerin, die ich gehört habe. Und ich fand das spannend, weil du sehr viel mit ganz tollen Zitaten die Trauerrede ausgeschmückt hast. Das ist schon ein Steckenpferd von dir, oder?
Ja, das ist ein Steckenpferd einerseits. Andererseits bin ja auch nicht ich diejenige, die diese ganze Weisheit mit Löffeln gegessen hat. Wir haben ja wirklich wunderbare Literatur aus Jahrtausenden, ja, wenn wir mit den griechischen Philosophen anfangen, die uns etwas an die Hand geben, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Und deswegen zitiere ich, weil ich mich unglaublich gerne auf dieses Wissen und auf diese Klugheit und auch auf diese Weisheit beziehe, die wir da vorfinden.
Ja, ein unglaublicher Schatz. Also
ja.
Mir ist bewusst, dass wir diesen Schatz haben, aber mir würde das Wissen fehlen oder die Ahnung fehlen, dass es so ein Zitat gibt, das jetzt gut passen würde. Ich glaube, das hängt mit deiner Belesenheit durchaus zusammen, dass man dann einfach weiß, wo man dann suchen muss und sagt, ah, das habe ich doch bei dem Griechen gelesen.
Ja, genau. Oder dir fällt die entsprechende Dichterin ein. Also du hast dann vielleicht eine Familie und du denkst, ah, die sind so und so unterwegs von ihrer Weltanschauung her, von ihrer Haltung her. Eigentlich passt da ein schönes, ermutigendes Gedicht von Mascha Kaleko. Oder zu dieser Familie vielleicht ein bisschen traditioneller, dann nehmen wir doch den Rilke oder sogar einen Fontane oder den Hermann Hesse, der eigentlich für alle passt.
Ja.
Also ja, ich lese inzwischen natürlich auch viel vor dem Hintergrund, könnte ich das mal nehmen als tröstendes Zitat oder auch tröstende Haltung und es sammelt sich einfach im Laufe der Jahrzehnte dann viel an. Ja.
Machst du dann Bepper in die Bücher? Also mit Bepper meine ich so Post-its oder schreibst du dir dies auf? Hast du eine kleine Zitatensammlung, die du online irgendwie für dich zur Verfügung hast? Also wie ist da dein Ablauf?
Beides. Ich habe Bücher mit Beppern. Ich habe Bücher auch mit Anstreichungen und Markierungen und auch tatsächlich Kommentaren von mir selbst und natürlich auch online. Also ich habe die Dokumente und wenn ich dann bei mir in meinen ganzen Dateien suche, dann finde ich das auch relativ schnell wieder.
Gab es auch mal skurrile Momente bei solchen Trauergesprächen, wo du dachtest, was war das denn jetzt? Oder irgendwas Unerwartetes, wo du dachtest, ah, das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das kommt.
Also es gibt, ich rechne immer mit allem. Es gibt also wirklich eigentlich nichts, was mich vom Hocker haut, weil die Menschen unterschiedlich sind und vor allen Dingen ja auch das Verhältnis zu der Verstorbenen oder dem Verstorbenen ja ein ganz individuelles ist.
Ja.
Ich hatte mal die Situation, der Verstorbene war ein älterer Herr und die Hinterbliebenen waren die Schwester und der Schwager und die sagten zu mir, wir wissen jetzt auch nicht, was wir über ihn erzählen sollen. Mein Bruder war einfach ein Stinkstiefel. Aber wir müssen trotzdem oder wollen auch eine Trauerfeier haben. Gucken Sie doch mal, was Sie da machen können.
Juhu.
Aber auch da, ich habe gleich gesagt, das wird gelingen. Wir werden auch für Ihren Bruder eine würdevolle Trauerfeier machen. Und das klappte auch. Und hinterher wollten die sogar die Rede von mir haben.
Okay.
Weil da auch, ich habe zitiert und ich habe, es gibt immer etwas. Es gibt auch immer die andere Seite, die man nehmen kann. Ohne natürlich zu verschweigen, dass es Probleme gab. Das ist ja auch klar. Das ist auch, finde ich, ganz wichtig. Ich finde das immer schön, wenn Angehörige auch sagen, wir wollen aber nicht so tun, als sei alles nur Sonnenschein gewesen. Er war ein schwieriger Mensch und wir hatten die und die Probleme. Wenn ich diese Probleme kenne, es geht ja alles, es gibt ja alles hinter deutschen Fassaden und es gibt keine perfekte Familie und es gibt auch keinen perfekten Menschen. Und wenn ich diese Dinge aber kenne, dann kann ich, natürlich sind das immer vertrauliche Dinge, dann kann ich das ja andeuten in der Rede. Man muss es ja nicht ausdrücken, wie es wirklich war und was dieser Mensch getan hat, aber man kann schon andeuten, in einem halben Satz manchmal nur, dass es auch eine andere Seite gab.
Ich glaube, das ist immer so eine Gratwanderung, ne? Du kriegst ja den Input von wahrscheinlich meistens Familienmitgliedern oder Angehörigen. Dann kommen da die Freunde zur Trauerfeier und kriegen auf einmal ein ganz anderes Bild serviert oder können auf einmal ein ganz anderes Bild serviert bekommen, was so gar nicht nach außen geschienen hat.
Ja, das ist möglich. Aber wenn ich natürlich 150 Trauergäste habe bei einer Trauerfeier, kann ich es nicht jedem recht machen. Also da wird nicht jeder den Menschen so erkennen, wie ich ihn dann schildere. Mir ist vor allen Dingen wichtig, dass die Rede bei denen ankommt, die in der ersten Reihe sitzen.
Ja.
Nämlich diejenigen, die mich beauftragt haben und diejenigen, die mit denen ich gesprochen habe und diejenigen, die dem Verstorbenen am nächsten stehen. Das, finde ich, ist meine vorrangige Aufgabe. Ob jetzt Tante Else, die den Verstorbenen vor 8 Jahren zum letzten Mal gesehen hat und ein anderes Bild hat, auch zufrieden ist. Das ist zweitrangig für mich. Für mich ist die Gesprächsrunde wichtig und dass ich das aufnehme. Ich bin ja auch dann eigentlich eher so eine Art Reflexionsspiegel für die Hinterbliebenen. Die sollen sich wiederfinden. Die sollen das Bild wiederfinden, was sie mir vermittelt haben. Und was Freunde dann finden oder sagen, ja, das ist eben so. Das ist aber unter Lebenden auch nicht anders.
Das stimmt. Da hat jeder ja auch seine Sichtweise auf den Menschen gegenüber oder auf das Familienmitglied.
Ja, genau.
Wenn du am Tag der Trauerfeier bist, gibt es ein Ritual, was du durchführst, um dich vorzubereiten?
Nein, das habe ich gar nicht. Nein, das habe ich nicht. Ich bin einfach für eine sehr gute Vorbereitung. Das heißt, mein Ritual ist Pünktlichkeit. Ich bin mindestens eine halbe Stunde vorher da, damit ich sehe, wie der Raum aussieht, damit ich dann mit den Hinterbliebenen nochmal spreche, damit ich eventuell ein Mikrofon testen kann, damit alles, was eventuell unerwartet noch passieren könnte, damit ich das im Griff habe. Aber ich habe da kein Ritual. Ich bin so gut vorbereitet dann und auch so sicher in dem, was ich dann machen werde, dass ich das in dem Moment vielleicht auch nicht brauche, zumindest nicht mache.
Wenn du sagst, du bist gut vorbereitet, wie lange sitzt du an so einer Rede?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, aber es sind mehrere Stunden. Ich schaffe es nicht unter 2,5 Stunden und es werden auch mal 4.
Mhm.
Das hängt auch davon ab, mit wie vielen Menschen ich gesprochen habe. Und es hängt natürlich auch von der Lebenslänge ab. Mhm. Tatsächlich ein Leben, was 1935 begonnen hat, zusammenzufassen, ist eine ganz andere Aufgabe als ein kürzeres Leben. Und die Komplexität eines Menschen natürlich, auch wenn jemand 1000 Interessen hatte und ein Mensch auch mit vielen Facetten war und nicht nur Golf und Bridge gespielt hat, dann ist das auch eine Aufgabe, die länger dauert, die aber dafür auch herausfordernder und eigentlich fast interessanter ist.
Also eine Trauerrede dauert ja in der Regel zwischen 20 und 30 Minuten.
Genau, ja, also die reine Redezeit dauert zwischen 20 und 30 Minuten, bei mir eher 30.
Da muss man ja wirklich komprimieren, um die Essenz dieses Verstorbenen dann rüber zu transportieren.
Ja, genau. Und deswegen schreibst du das nicht nur runter, sondern du machst dir Gedanken, wie fasse ich das jetzt zusammen? Welche Formulierung trifft da? Du kannst nicht einfach nur zusammenfassen und nahezu noch was anderes dabei machen, sondern diese Essenz muss auch wirklich auf den Punkt kommen und muss ja auch von der Tonalität her, vom Stil her genau passen. Und manchmal muss ich auch noch Sachen nachrecherchieren. Manchmal wissen Hinterbliebene nicht, ob ein Geburtsort in Pommern oder in Ostpreußen war. Mhm. Das gucke ich dann nochmal nach, weil ich das wichtig finde.
Ja. Wie notierst du dir, wenn du mit den Angehörigen zusammen bist, all die Informationen? Schreibst du mit? Kannst du Steno?
Ich könnte gerne Steno. Ich schreibe mit. Ich schreibe sehr viel mit. In meiner Schrift dann eben, Abkürzungen benutze ich dann. Ich schreibe auch sehr, sehr gerne ganze Zitate mit. Ganze so, genau so gesagte Sätze, die ich dann auch so wieder zitieren kann. Das finde ich schön in der Trauerrede, wenn auch ganz besonders schöne Dinge gesagt werden, dass ich dann sagen kann, und Sie haben gesagt Folgendes. Das finde ich dann auch sehr, sehr persönlich. Das heißt, ich schreibe sehr viel mit. Ja.
Sprichst du dann, bevor die Trauerfeier ist, nochmal mit den Angehörigen, wie deine Trauerrede aussieht? Oder ist es dann auch für die eine Überraschung, was dabei rauskommt, was du wie so einen Schwamm aufgesogen hast?
Ja, also das ist insofern, hoffe ich, keine große Überraschung, weil ich natürlich das wiedergebe, was in dem Gespräch gesagt worden ist. Ich stimme Trauerreden nicht ab vorher. Ich möchte nicht, dass das ein kritischer Prozess wird. Vor allen Dingen, weil ein gelesener Text, wenn du jetzt von mir eine Rede bekommst, auf DIN A4 ausgedruckt in Computerschrift, dann ist das nicht das, was du von mir während einer Trauerfeier bekommst. Du bekommst Stimme, du bekommst Modulation, du bekommst Pausen, du bekommst von mir das Aufnehmen auch der Stimmung, du bekommst verschiedene Tempi, die ich anwende, verschiedene Lautstärken und all das hat nichts zu tun mit einem reinen Papierkonzept.
Ja.
Deswegen mache ich das nicht.
Ja, das ist ja auch ganz häufig, das habe ich so gelernt in meiner Berufslaufbahn, dass eine E-Mail manchmal auch ganz schnell missverstanden wird.
Ja, ja, genau.
Wenn man einmal kurz zum Telefonhörer greift, dann ist dieses Missverständnis weg, weil man mit der Stimme mehr transportieren kann als mit der Schriftsprache.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja sogar so, dass gesagte Dinge in einer anderen Aussprache, in einer anderen Betonung sogar das Gegenteil dessen bedeuten können, was auf dem Papier steht. Das nennt man Ironie. Und das wird dann nur deutlich, wenn ich das höre.
Ja,
Ironie ist zum Beispiel in der Schrift ganz, ganz schwer darzustellen, während einer gesprochenen Rede aber wunderbar. Und deswegen ist das wahnsinnig schwierig, Texte auszutauschen und da dann irgendwie noch rumzuredigieren.
Wie früh vor der Trauerfeier, also jetzt angenommen, du hast eine Trauerfeier, du weißt, in einer Woche ist sie, wann schreibst du, also wann triffst du dich mit der Familie und wann schreibst du die Rede?
Das kommt darauf an, wie kurzfristig die Trauerfeier anberaumt ist. Die Gespräche finden meistens in der Woche vorher statt. Manchmal muss es aber auch so schnell gehen, dass die Trauerfeier dann schon 5 Tage später stattfindet. Aber ich hätte gerne mindestens 5 Tage vorher, weil ich nicht sofort anfange zu schreiben, sondern weil ich das auch erstmal sacken lasse, weil ich mir dann schon überlege, was könnte passen, was könnte ich dann für Zitate noch hinzufügen, was wäre sozusagen der tröstende Teil, und ich schreibe gerne so 2 Tage vorher dann.
Gibt es Lieblingszitate, die du gerne verwendest oder die häufiger in Gebrauch sind?
Ja, ich habe sehr schöne Zitate von Hermann Hesse, weil er natürlich erstens ein großer Dichter war, aber noch wichtiger finde ich, dass Hermann Hesse eine unglaublich gute Haltung zum Thema Leben und Tod gefunden hat, zum Thema Leben und zum Thema Loslassen. Mhm. Und Hermann Hesse ist jemand, der davon überzeugt war, dass es einen großen Plan gibt. Und dass wir diesen großen Plan nicht unbedingt erkennen können. Und dass aber, wenn wir gehen, dass dann schon alles gut sein wird. Also es gibt das Zitat von ihm: Doch vertraue, am Ende deines Weges wird Heimat sein. Und diese Haltung, diese Überzeugung finde ich nicht nur in dieser einen Gedichtzeile, sondern in sehr, sehr vielen anderen Stücken, Gedichten, auch Prosatexten von Hermann Hesse, auch Briefen übrigens von Hermann Hesse, dass ich ihn, weil er dieses Zutrauen hat und dieses Vertrauen auch, dass mit uns alles gut werden wird, wenn unser Weg hier zu Ende ist, dass ich den besonders gerne nehme.
Ja. Hat sich in der Zeit, seitdem du mit Trauerreden angefangen hast, deine Sicht auf den Tod geändert?
Ja, hat sich geändert. Und zwar, weil ich unglaublich viel von den Hinterbliebenen lerne. Was sich geändert hat, ist der Umgang mit dem Tod und die Haltung dazu, weil ich sehe, wie andere damit umgehen. Mhm. Und es gibt, ich bin unglaublich vielen Menschen begegnet, die eine so großartige Einstellung hatten, was das angeht. Auch was es heißt, Menschen gehen zu lassen, dass sich da für mich vieles geändert hat. Und ich bin in diesen vielen Jahren reifer geworden, was das angeht. Und ich glaube deswegen vielleicht sogar auch eine bessere Trauerrednerin, weil ich weiß, es ist möglich, einen guten Umgang damit zu finden. Das heißt nicht, dass die Trauer nicht schrecklich ist. Das heißt nicht, dass der Verlust nicht furchtbar ist. Aber ich bin sehr vielen Menschen begegnet, vor allen Dingen älteren Menschen, die auch sehr, sehr viel erlebt haben in ihrem Leben, die eine Einstellung dazu gefunden haben, dass wir es lernen müssen, loszulassen. Ja. Und dass nichts auf dieser Erde für immer ist. Und darüber mehr nachzudenken und darüber auch, ja, zu philosophieren und mit anderen zu sprechen, hat mich tatsächlich auch wachsen lassen.
Also mir geht's ähnlich, dass bevor ich mit der Bestattungsbranche in Berührung gekommen bin, ich hatte keine Berührungsängste, aber es hat meine Sichtweise nochmal geändert, seitdem ich darin arbeite.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, dass es in unserer Familie kein Tabuthema ist. Und darüber bin ich dankbar, weil das ist ja auch ganz bei ganz vielen ein Tabuthema, die nie drüber gesprochen haben. Wie möchtest du denn beerdigt werden?
Ja, das ist in vielen Familien wirklich nicht gang und gäbe. Ich hatte das Glück, dass mein Vater, bevor er starb, also er muss das schon ein bisschen vorher gewusst haben, viele spüren das ja, dass er da ständig mit uns drüber gesprochen hat, was er nicht möchte und wir sollen bitte nicht in Schwarz rumlaufen und was er für ein Grab haben möchte und was er auch nicht haben möchte. Und ich habe immer gesagt, Papa, hör auf, ich möchte das nicht hören. Und ich bin heute noch, das ist fast 20 Jahre her, ich bin so dankbar dafür, dass er das gemacht hat, weil er mir den ganzen Prozess des Trauerns, des Loslassens so viel einfacher gemacht hat, dass ich auch ein großer Fan davon bin, dieses Thema unbedingt in unser Leben zu holen, in unsere Familien zu holen.
ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Mhm. Weil ich immer denke, es ist ein schwieriges Thema. Und ganz viele ältere Menschen haben dann Angst, oh Gott, wenn ich drüber spreche, dann bin ich ja schon tot. Und nein, das ist nicht der Fall. Aber man hilft seinen Angehörigen dabei, so sehr schon die erste Frage beim Bestatter zu beantworten. Soll es eine Sargbeisetzung oder eine Urnenbeisetzung werden? Und ganz viele dann antworten, oh, darüber haben wir nie gesprochen.
Ja.
Und schon ist schon wieder so eine Verzweiflung da, die gar nicht sein müsste.
Ja, ja. Das finde ich ein wichtiges Thema, wirklich den Familienmitgliedern die Gestaltung der Trauerfeier schon mal so ein bisschen abzunehmen. Ich finde es auch gut, wenn man sagt, macht das mal so, wie ihr wollt, aber ich hätte gerne eine Erdbeisetzung. Genau. Das ist schon mal gut. Ich finde es aber auch gut, wenn mal drüber gesprochen würde, was eigentlich die anderen Familienmitglieder so glauben. Ob nach dem Tod noch was sein könnte, wie es mit uns weitergeht. Also diese weltanschauliche Seite. Sind wir der Ansicht, das war's und es kommt auch nichts? Sind wir der Ansicht, irgendetwas ist in uns unsterblich? Und das wüsste ich eben auch gerne von meinen Liebsten, damit ich auch dann einen guten Umgang damit finden kann.
Ja.
Es ist ja auch schön, wenn zum Beispiel ein älteres Paar sagt, du, wir werden uns wiedersehen. Ja, ich warte irgendwo auf dich. Das ist einfach, finde ich, eine schöne, trostreiche Vorstellung, die man haben kann. Und wenn einer geht und das mal gesagt hat, mach dir keine Sorgen, ich gehe nur voraus, ist zum Beispiel ein schöner Gedanke.
Auf jeden Fall. Ich habe mal die Textzeile gedichtet, am Ende des Tages werde ich wieder bei dir sein, am Ende des Tages bist du nicht mehr allein.
Mhm.
Geht in dieselbe Richtung.
Ja, stimmt, auch schön.
Da hatte ich genau das im Kopf, also dieses, wenn ich gehe, und zwar von dieser Erde, wohin auch immer, keine Angst, wir werden uns wiedersehen.
Ja, ja, genau. Und dass diese Verbindung dann ja eben auch bestehen bleiben kann, bis du danach kommst. Ja, genau. Also über solche Dinge zu reden, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Es ist aber auch nicht die Regel.
Sprichst du mit deinen Angehörigen darüber?
Ja, das liegt aber an meiner Tätigkeit. Mhm. Ich spreche sehr viel über die Trauerreden, über die Trauerfeiern und da bleibt es gar nicht aus, dass ich also auch zu meinen Kindern sage, also ich bin ja überzeugt davon, dass es ganz wunderbar mit uns weitergeht und dass es nicht zu Ende ist. Und das ist ja eigentlich auch schön, wenn die das wissen. Das heißt nicht, dass sie das auch glauben müssen, aber dass ich mit dieser Zuversicht einmal diese Welt verlassen werde, ist, glaube ich, auch für meine Kinder, so jung sie auch sind, schon mal ein wichtiger Gedanke.
Ja, das glaube ich auch. Gibt es ein Lieblingslied, was auf deiner Trauerfeier gespielt werden soll? Aber so eine Momentaufnahme.
Also eine Momentaufnahme. Es wäre für mich kein Lied, was gespielt werden soll, sondern eher gesungen. Ich bin ja ein Fan von den großen Bach-Chorälen. Also ich könnte mir vorstellen, sowas wie Jesu bleibet meine Freude oder Wachet auf, ruft uns die Stimme. Es kann wirklich die schöne Bachsche, sakrale, chorale Musik sein. Jetzt weiß ich aber nicht, ob meinen Kindern das gefallen würde. Ich hoffe, dass es ja auch in dieser Reihenfolge stattfindet, unser Abschied. Das wäre sowas, was ich besonders schön finde. Ich finde sowieso Live-Musik auf Trauerfeiern sehr schön. Ich höre einfach auch gerne die Orgel. Ich finde es ein wunderbares Instrument, das für mich, dadurch, dass ich aber eben auch protestantisch aufgewachsen bin, das für mich zu so großen Momenten, und das ist ein großer Moment, ein solcher Abschied, auch die Zeremonie eines solchen Abschieds, gehört für mich auch die große Musik dazu.
Und dann die Königin der Instrumente.
Genau.
Wie sie auch gerne genannt wird, die
Orgel. Ja, genau.
Hast du eine Lieblingskapelle, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, da komme ich hin, ich weiß, wo alles ist?
Eigentlich kann ich das auch nicht sagen. Es kommt immer darauf an, was aus diesem Raum gemacht wird. Es gibt sehr, sehr schöne Kapellen hier im Hamburger Raum. Es gibt zum Beispiel in Wedel, ja, auf dem Waldfriedhof, eine Kapelle, wo wirklich eine Glasfront in den Wald hinein zeigt, wo du rausguckst während der Trauerfeier. Es gibt aber auch schlichte Backsteinbauten, die ganz wunderbar sind. Also eine Lieblingskapelle habe ich nicht.
Ja, also die Wedler Waldkapelle, die finde ich auch ganz fantastisch, weil sie eine ganz tolle Atmosphäre auch hat. Neben dieser Glasfront, wo man in den Wald guckt, ist sie einfach schön gestaltet.
Ja, finde ich auch.
Schlicht und schön.
Ja, genau.
Wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, gibt es ein Lieblingszitat, dein Lieblingszitat?
Mein Lieblingszitat? Also, das könnte ich so nicht sagen. Also, das, ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Wobei ich, doch eins fällt mir ein, und das ist von Elisabeth Kübler-Ross, der Schweizer Ärztin, die Sterbende begleitet hat. Und wenn wir über Trauer reden, dann reden wir vor allen Dingen auch über das Leben, was davor stattgefunden hat. Und wenn dieser Abschied gelingt, dann hat meistens auch das Leben vorher richtig gut funktioniert. Und was ich einfach auch gelernt habe in diesen unendlichen Jahren, ist, dass es nur wenige Dinge gibt, die wirklich bleiben. Mhm. Und dass es nur wenige Dinge gibt, die wir Menschen schenken können. Das ist Zeit und das ist vor allen Dingen Liebe. Und Elisabeth Kübler-Ross hat zusammengefasst ihre ganzen Forschungen und ihre Erfahrungen mit dem Satz, richtig leben heißt im eigentlichen Sinne lieben lernen. Und das, finde ich, ist ein wunderbarer Satz, weil der sich für jeden von uns anders ausprägt. Das können wir jeden Tag wieder versuchen. Mhm. Das können wir in ganz unterschiedlichen Facetten. Es kann die Liebe zum Leben an sich sein, zur Natur, zu den Menschen um uns herum, zu Tieren. Also lieben zu lernen, finde ich, sollte ein richtig guter Vorsatz sein.
Ja, das ist doch auch ein schöner Schlusssatz. Liebe Maike, ich möchte mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken. Und liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, so findet ihr alle relevanten Informationen dazu in den Shownotes. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Podcast-Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund, eure Sonja.